sagen. Und da haben sie gesagt, eigentlich das, was ich da gemacht habe, das wäre doch auch gut für andere. Und dann ist die Idee entstanden. Und wenn ich so richtig sehe, dadurch, dass sie mit Entrepreneurship in Berührung kamen, im Frühjahr 2003, und haben gesagt, vielleicht könnte man daraus etwas machen. Und dann letztlich haben sie das ins Internet gestellt und auch schon ein bisschen Geld mitverdient. So, jetzt sind sie dran. Wie war es denn richtig?
Im Entrepreneurship selbst, in der ganzen wissenschaftlichen Literatur, spricht man immer von dem Window of Opportunity.
Ja.
So, in diesem Fall war das tatsächlich auch auf zwei Seiten, genauso wie Sie skizziert haben. Die eine Seite war, ich lerne Sie persönlich kennen als Professor an der FU mit dem Arbeitsbereich Entrepreneurship. Ich musste tatsächlich auch erstmal im Lexikon nachschlagen und war spontan in irgendeiner Form angezündet. Habe an dem Labor hier teilgenommen, habe verschiedene Gäste kennengelernt und habe daher sozusagen im Entrepreneurship das Komponentenmodell kennengelernt und durch Holger Jonsson eine spezielle Form von dem Mikrounternehmen. Ein Produkt, eine Website, alles ganz einfach gestrickt. So, das war der eine Weg, Window of Opportunity. Der zweite Weg war, dass ich auch ein Privatleben habe, habe zwei Kinder, nette Kinder. Ich bin auch wirklich eine wirklich glückliche Mutter.
Sollte man gar nicht vermuten, dass sie Privatleben haben, und, bei dem, was sie alles machen.
So, und wie es manchmal so vorkommt, war mein Sohn war lernverzögert, entwicklungsverzögert. Der ist in der Schule aufgefallen. Und das ist ehrlich gesagt dann nicht mehr so prickelnd als Elternteil, weil die Erzieher rufen einen an, der war im Hort in der Schule, die Lehrer rufen einen an, man muss dauernd zu irgendwelchen Elternsprechtagen rennen. Und wir waren ja nicht blöd, wir haben schon gesehen, dass irgendwas nicht stimmte. Was stimmte nicht? Der hat langsamer sprechen gelernt als andere Kinder, der hat nicht gerne gemalt. Die ganze Feinmotorik hinsichtlich von, sage ich jetzt mal, künstlerisch-handwerklichen Tätigkeiten war sozusagen nicht altersgemäß. Und alles das, was so in Schule war, hat ihm sowieso schon keinen Spaß gemacht. So, mit dem Resultat, wenn so ein Kind in die Schule geht, hat das überhaupt gar keine Freude mehr. Und die Lehrer auch nicht. Man kriegt als Elternteil nur Mecker, wirklich nur Mecker. Man ist so klein mit Hut, sitzt immer da und kriegt Prügel, weil man ja sowieso keine Kinder erziehen kann. So, aber wenn man ja engagiert ist und weil ja die deutsche Therapeutenlandschaft weit gestreut ist, haben wir dann einen ganzen Parcours durch. Wir fingen an mit Logopädie, dann haben wir Ergotherapie gemacht, dann sind wir in eine psychologische Gesamtheitsbeurteilungspraxis gegangen, die dann aufwendige Tests über 3 Wochen gemacht haben. Mein Sohn, Sohnhals, der musste immer dann so komische Übungen machen, so mit so Balancieren und so. Das Resultat war immer, der hat die Therapien gemacht, nichts ist passiert. Er wurde eigentlich immer schlechter und dann kam das erste Wort, Sonderschule. Da wird einem Angst und Bange. So, neben all dem Entrepreneurship, ne, ist alles toll und was man selber macht. Wenn einem jemand sagt, das eigene Kind kommt in die Sonderschule, dann wird es ernst. Dann bin ich umgezogen und habe gesagt, ich mache Bullabü, ich gehe aufs Land. Der geht draußen in Mutter Erde Natur und baut Baumhäuser und geht dann noch zur Schule. Das war die eine Sache. Aber das Größte war, dass ich dort an eine Praxis gekommen bin, und die haben mich aufmerksam gemacht, dass es ein Krankheitsbild gibt, das nennt sich persistierende frühkindliche Reflexe. Das ist natürlich jetzt etwas, was hier überhaupt gar nicht interessiert. Für meinen Sohn war das aber völlig erhellend, denn in dieser Praxis, die hat das gerade gelernt als Weiterbildung, konnte man einfach einen Test machen. Und sie sagt, ich bin noch nicht zertifiziert, ich darf das eigentlich noch gar nicht, aber wir machen mal 3 Übungen, mal kurz, um zu gucken, ob das ungefähr das ist. Und dann musste der 3 einfache Übungen machen. Man geht so auf den Hacken vorwärts und wieder rückwärts. Und wenn ein Kind dann einen bestimmten Reflex hat, dann geht das rückwärts und dann läuft es so, mit steifen Knien, so ganz komisch. Und mein Sohn hat das gemacht. Also man konnte sehen. Das war völlig irrwitzig. Und ich stand dann da und sag mir, wo finde ich so eine Praxis? Das muss man ja irgendwie, ne, wirklich jetzt, das scheint es ja zu sein. Dann hat die mir eine Praxis empfohlen, dann sind wir da hingegangen, dann wurde der richtige Test gemacht, der lief genauso ab, nur ein bisschen länger. Und dann konnten wir eine Therapie machen, 1 Jahr lang dauerte die und das Schöne war, man musste nur einmal im Monat zur Praxis und Soll-Ist-Zustand zu vergleichen. Und die Sachen konnten wir zu Hause machen, indem mein Sohn jeden Tag 3 Minuten etwa geübt hat, also motorisch geturnt hat, haben wir das gesagt. Er musste am Boden liegen und irgendwie Rolle vorwärts, Rolle rückwärts machen oder sich irgendwie Augen zumachen und im Kreis drehen und dann wieder da landen, wo er ausgekommen ist und so. Sache ist, das haben wir gemacht und mein Sohn ist wieder topfit. Jetzt kommt er aufs Gymnasium. So, nix Sonderschule. Man kann sich vorstellen, dass einen das begeistert. So, und jetzt kommen wir wieder Window of Opportunity. Weil zeitgleich sitze ich hier bei Ihnen im Labor, höre Mikrounternehmen, Entrepreneurship und sehe da, ha, es gibt so einen Test, kein Schwein weiß davon. Und Schwein heißt sozusagen, ehrlich gesagt, die ganze Therapeutenlandschaft weiß nicht Bescheid, die Ärztelandschaft weiß nicht Bescheid, die Eltern wissen nicht Bescheid. So, und dann habe ich gedacht, ich würde ja so gerne mal einen Test machen von all dem, was ich jetzt hier erzähle. Jetzt kein Test als Produkt, sondern ich wollte so gerne mal ausprobieren, ob dieses Komponentenmodell, von dem Sie mir erzählt haben, ob man das auch wirklich umsetzen kann. Und zwar ohne, dass man sofort der Riesenunternehmer wird, sondern einfach, ob das funktioniert. So. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich 2 Sachen. Einerseits habe ich sozusagen das Wie, wie man es machen soll, systematisch zusammensetzen und ein bisschen überprüfen und ein bisschen gucken, dass man nicht so viel Geld ausgibt dabei. Und jetzt habe ich auch noch das Was. Denn ich habe jetzt plötzlich eine Idee, wo es einen Markt für gibt, weil ich kenne, also es ist klar, jeder, der sich sozusagen mit sowas mal beschäftigt, mit Kindern und Verhaltensauffälligkeiten weiß, also Statistiken jetzt seit Jahren sagen, jedes 4. Kind ist in irgendeiner Form verhaltensauffällig oder hat Schwierigkeiten in der Schule. Also der Markt ist da, viele Kinder sind betroffen. Ich persönlich vermute, dass sehr viele Kinder das auch haben. Die Therapeutin, bei der ich bin, die einzige in Berlin ist und in einem Umkreis von 200 Kilometern, zu der kommen sogar Patienten aus Kanada und München und Stuttgart geflogen, einmal im Monat. Ich wusste also, dass es sozusagen, also die hat auch gemeint, da ist ein unglaublicher Bedarf, es weiß nur keiner. Daraufhin habe ich mir eben gedacht, ja gut, man kann nun zwar nicht die Therapie anbieten, aber man kann den Test anbieten. Weil diesen Test, das hatte ich ja ganz am Anfang gesehen, kann man eigentlich ganz einfach in kleinen Übungen sozusagen jemand erklären, welche Übungen gemacht werden müssen und dann sagt man falsch, richtig, so in der Art, so ganz simpel gestrickt. So, das war sozusagen die Produktidee, das Was. Ja, und dann habe ich gedacht, lege ich mal los oder lege ich mal nicht los. So,
tja. Und dann haben Sie losgelegt.
Ja, dann ist es so, wie ich ja jetzt gerade noch mal so schön in einem Lehrbuch nachgelesen habe, was macht den Entrepreneur mit aus? So, was sind die, was die Definition von ihm? Knappe Ressourcen. Ich denke, ich spreche da nicht alleine. Jeder, der gerne gründen möchte, der braucht trotz allem, egal wie es ist, in irgendeiner Form eine Art Startkapital. So, zu meiner Person. Ich bin Mutter von 2 Kindern, ich habe einen Haushalt, ich bin ansonsten noch freiberuflich selbstständig. Ich habe also einen kleinen Gelderwerb, aber das ist sozusagen kostendeckend. Und jetzt mache ich noch sozusagen eine kleine Weiterbildung, die mich auch noch Zeit kostet. Das heißt, ich konnte jetzt nicht irgendwie mal kurz 100.000 Euro auftreiben, um mal groß eine Filmproduktion zu beauftragen oder irgendwie sowas oder diesen Test in andere Hände zu geben. Das musste ich mir jetzt schon was ausdenken, wie das alles selber geht. So, und wie geht das dann? Selber. Als ich für heute Abend vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, dass eigentlich diese ganze Entwicklung in 3 Schritten erfolgt ist von der Produktentwicklung. Die erste Produktentwicklung ist eigentlich, dass ich sage, was mache ich denn? Ich habe jetzt sozusagen einen Test grundsätzlich, den ich machen kann und ich habe, es ist klar, es geht irgendwie um Kinder und eigentlich dürfen diesen Test nur Leute machen, die in irgendeiner Form einen medizinisch-therapeutischen Hintergrund haben. So, das heißt, das Erste, was an Produktentwicklung geschehen ist, das ist, dass ich jetzt gucken muss, wer hat da eigentlich was zu sagen? Wer macht da mit? Wen brauche ich eigentlich dafür? So. Und weil ich eine Historie, eine persönliche Historie im Film- und Medienbereich habe, habe ich gedacht, ich mache einen Film. Ich wollte immer schon mal einen Film machen. So, das ist dann die persönliche Leidenschaft dabei. Ich habe gedacht, finde ich jetzt mal toll, wenn ich einen Film produziere und das auch mal lerne, wie das geht. Ja, und dann brauchte ich aber einen medizinisch-therapeutischen Partner, damit es sachlich korrekt ist. Das kann ich ja als Privatperson nicht wirklich beurteilen in so einem heißen Thema. Und da sind wir sozusagen auch bei etwas, was mich sehr in dem Sinn an Sie erinnert hat und was mich auch interessiert hat an dieser Art von Businessmodellen, die wir hier entwickeln. Kann man eigentlich unternehmerisch tätig werden in einem Markt, der, wo man keine Branchenerfahrung hat, keine Fachkenntnisse? Sie erzählen immer von der Tee-Kampagne, dass Sie von Tee und Teehandel keine Ahnung hatten. Sie haben es als Ökonom betrachtet und das analytisch aufgearbeitet. Und da habe ich gedacht, na gut, was Professor Faltin kann, kann ich ja jetzt auch mal probieren. Ja. Nein, ich kann es probieren. Ich habe es ja leider auch nicht so erfolgreich gemacht wie Sie. Aber man macht Fehler. So, denn es ist sehr gefährlich, sich in einem medizinisch-therapeutischen Bereich zu bewegen. Das sind auch Lektionen, die habe ich dann hinterher an Produkt natürlich festgestellt. Das heißt, ich kann nicht hingehen, ich als Katja Birkenbach, und kann den Ärzten dieser Welt erzählen, wie sie bitte zu testen haben. Und dass Kinder ja darunter leiden. Die pfeifen mir eins, um es ganz deutlich zu sagen. Die halten von mir überhaupt gar nichts. So, wenn, dann muss das schon ein Professor, Doktor, Doktor aus dem medizinischen Bereich irgendwann geschrieben haben. Netterweise habe ich so jemand gefunden. Es gibt nämlich eine internationale Studie und diese Studie ist in dem medizinisch-wissenschaftlichen Journal veröffentlicht worden und anerkannt worden. Das ist sowas wie ein Ritterschlag, wenn das da drin ist. Da ging es um eine Art dieser Testübung. Es ging um, sage ich jetzt mal, diese Diagnose an sich, persistierende frühkindliche Reflexe, was das für, also wie man das erkennen kann, wie man sehen kann bei einem Kind und wie man es therapieren kann. So, das ist ein Wissenschaftler-Ehepaar in England. Also das heißt, ich hatte plötzlich sozusagen durch Autoren und durch, dann habe ich Kontakt aufgenommen, letztendlich eine wissenschaftliche Reputation im Kreuz. Nicht meine eigene, sondern ich habe die zitiert, ich habe alles bekannt gegeben, das kann man auch überall einsehen, und habe mich auf die berufen. So. Und daran habe ich festgestellt, in so einem Segment ist es eben doch wichtig, dass man in so branchentypischen Gepflogenheiten zumindest die juristischen Pflöcke markiert, weil sonst geht es nicht. Also glaube ich, wäre es überhaupt gar nicht gegangen. Um jetzt einen kurzen Sprung zu machen, ich habe ja nun doch etliche Filme verkauft. Ich habe keine einzige sachliche Reklamation gehabt. Es gab niemals eine einzige Person, die bei mir gesagt hätte, das stimmt nicht oder das dürfen Sie nicht sagen oder das ist ja höchst gefährlich oder irgendwas oder geschweige denn, ich verklage Sie. Nichts. Also das heißt, sachlich, fachlich ist es okay, obwohl ich nur eine Mutter von zwei Kindern bin. So, das hat mich wiederum begeistert. Grundsätzlich, das ist als Erkenntnis, dass man tatsächlich ein Businessmodell machen kann, wo man, von dessen Sachkenntnis man eigentlich keine Ahnung hat, wo man nur ökonomisch denkt und ehrlich gesagt systematisch so zusammenstellt, wie Sie das ja jetzt hier auch lehren, kann man sich etwas zusammenbauen und kann man auch Fuß fassen. So, gut. Also das war Produktentwicklung 1. Ich musste erstmal gucken, die Entscheidung ist gefallen, ich mache einen Film. Ich brauchte sozusagen die Therapeutin meines Sohnes, beziehungsweise das ist eine ganze Gemeinschaftspraxis gewesen, als fachliche Unterstützung, damit die den Inhalt sozusagen als Lektoren oder Verantwortliche mit eben verantworten. So, ja, wenn man einen Film macht, dann kommt man zur Produktphase 2. Das ist jetzt die Produktentwicklung in diesem Fall. Das will ich jetzt abkürzen, weil das ja sozusagen nicht für jeden hier sozusagen in Frage kommt. Aber beim Film gibt es mehrere Dinge, die man eben so braucht. Tatsächlich am Anfang steht, dass man eine Art Drehbuch schreibt. In diesem Fall ist es eine Art sag ich jetzt mal, Dokumentarfilm. Das heißt, man weiß schon vorher, was man eigentlich haben will. Und da ist der Hauptteil der Text, dass man erklärt, worum es geht. So. Und diese Texte, ja, dafür konnte ich mir ehrlich gesagt dann keinen Autor leisten. Da habe ich mich dann selber hingesetzt und habe das gemacht, habe die redigieren lassen von dieser logopädischen Praxis. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin freiberuflich tätig. Diese logopädische Praxis hat mir parallel dazu einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag war, die wollten dieses Thema den Ärzten bekannt machen. So, dass die Ärzte lernen können, wie man das erkennt und wie man es therapiert. So.
Das heißt, sind Sie diejenige, die die Ärzte ausbildet?
Das wollte diese logopädische Praxis dann machen. Mit dem Resultat, dass die mich beauftragt haben, für sie einen Film herzustellen. So, dafür habe ich Geld bekommen, habe für die einen Film gemacht. Da haben dann Kolleginnen innerhalb der Praxis haben die Übungen gemacht. Und dann hatte ich so gedacht, diesen Film nehme ich jetzt einfach, da sind ja alle Testübungen drauf, den ergänze ich nur durch erklärende Texte und wandle den um, dass man das auf Kinder anwenden kann. So, und nicht für die Zielgruppe Ärzte, sondern sozusagen für die Zielgruppe irgendwie Logopäden, Ergotherapeuten, Eltern. So, das hat aber leider in dem Sinn dann nicht geklappt. Und da kommen wir zu einem wichtigen Thema in diesem Produktsegment. Das ist das Thema Urheberrechte. Das habe ich völlig unterschätzt. Ich kannte das aus dem Filmgeschäft, dass es Urheberrechte gibt. Klar, ne? Darsteller, Persönlichkeitsrecht, jeder, der gezeigt wird im Bild, auch Ton, muss seine Einverständniserklärung dazu geben. So, diese Praxis hat in sich, also sozusagen die Geschäftsführerin dieser Praxis, hat das okay gegeben. Und ganz plötzlich hat die sich aber dummerweise verkracht mit den Darstellerinnen im Film. Und dann haben die Darstellerinnen des Films haben mir ganz fürchterliche Anwaltsschreiben geschickt. Und der Geschäftsführerin auch. Das war Krise Nummer 1. Denn ich hatte jetzt ein Modell gestrickt, wo ich ja den Film schon hatte und den nur nachbearbeiten musste, wo ich jetzt Leute kannte, die das ganz preiswert tun konnten. Und jetzt plötzlich stand ich vor der Frage, entweder muss ich mich mit den Damen dort einigen, das wäre teuer und dann wollten die auf jeden Fall eine Gewinnbeteiligung haben. Und außerdem waren sie sauer auf die Geschäftsführerin. Oder ich muss einen Neudreh machen. So, nach vielem Hin und Her habe ich gesagt, alles meins, besser ich mache alles selber, dann habe ich keinen Ärger mehr. Also drehen wir neu. So, da musste ich ein bisschen mit meinem Mann ein bisschen besprechen, ob er mir ein bisschen Geld leiht. So, oder weil mir ein gemeinsames Risiko eingeht. Dann kam glücklicherweise gerade eine Steuerrückerstattung und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir als Investitionskapital in die Zukunft und haben das sozusagen investiert. Gut, haben einen Neudreh gemacht. Ja, gut, ich war vorhin sozusagen noch bei Produktentwicklung 1. Wenn man das macht, dann braucht man, also sozusagen war ich bei den Texten, man braucht die Musik. Bei Musik muss man auch die Rechte für die Musik einkaufen. Beim Bild braucht man auch die Rechte der Personen, die dargestellt sind. Da bin ich ja gescheitert, jetzt habe ich es neu geplant gehabt. Ja, und dann muss man sozusagen den ganzen Film dann auch noch herstellen lassen. So, jetzt kommt Produktentwicklung 3. Der Dreh an sich. Ich mache einen Drehtermin. Ich bin ganz stolz, ich kriege kostenlos ein Studio, was sonst richtig viel Geld kostet. Ich kriege kostenlos das Kameraequipment. Nette Freunde, ich bin Ihnen heute noch dankbar. Ein Kameramann, seit 20 Jahren im Geschäft, einer der Besten, arbeitet für mich zu einem Ehrenamt zuhund. Ich danke ihm noch heute. Die Darsteller konnte ich keine finden, die bereit waren, den Affengang öffentlich zu machen. Da mussten meine Kinder ran. So, meine Kinder sind die Darsteller. Die Logopädin, die sozusagen meinen Sohn therapiert hat, hat sich bereit erklärt, die Therapeutin als Darstellerin zu machen. Gut, dann haben wir eine Eingangssequenz gemacht, um zu zeigen, wie normale, liebe Kinder sind und wie toll spielen. Das waren Freunde meiner Kinder. von allen musste ich sozusagen Einverständniserklärung von ihnen selber, von den Eltern haben, inklusive aller Rechteabtretung an mich. Das zum Thema Produktentwicklung. Das ist aufwendig gewesen. Das hat leider doch tatsächlich in toto ein paar Monate gedauert, bis es so weit kommt. So, wenn man das alles hat, dann kommt der Drehtermin. Jetzt war ich da. Erste Krise, es war im Oktober 2004 und ich habe den Termin gelegt an einem Sonntag, weil da war das Studio frei und alle Beteiligten konnten auch, meine Kinder gehen ja sonst zur Schule, also es muss ein Wochenende sein, die Logopädin arbeitet sonst und wisst ihr, was dann war? Berliner Marathon und es war am Lützowufer. Super, könnt ihr euch vorstellen, was man für einen Stress kriegt, wenn man schon Material dahin bewegen will und alle Straßen sind gesperrt und man will pünktlich loslegen und man will mit zwei Kindern arbeiten und die haben vielleicht an diesem Tag überhaupt gar keine Lust und wenn die schon eine Stunde im Stau stehen, dann sind die schon völlig fertig. So, haben wir alles geschafft, wir haben auch das Studio hergerichtet, wir mussten das aushängen und hahaha. Dann ist alles fertig und dann kommt meine Logopädin und dann kam sie in Schlepptau von drei Anwälten. Denn ganz plötzlich wollte sie mit mir einen eigenen Vertrag machen und gewinnbeteiligt werden. Der Bär wurde zerlegt, bevor er erlegt wurde. Ja, also es war sozusagen, bevor wir mit dem Dreh losgehen wollten, wollte sie mit mir jetzt eine juristische Verhandlung machen. Meine Kinder als Darsteller in der Ecke, es waren schon zwei Stunden her, als eigentlich hätte schon losgehen müssen, schon völlig fertig, wollten schon wieder nach Hause fahren. So, das zum Thema, wie kommt ein Produkt zustande? Da habe ich noch was gelernt im Leben. Im Leben habe ich gelernt, manchmal gibt es keine Zeit mehr für Diskussionen. Und ich finde, das fehlt mir in diesem ganzen Entrepreneurship. Manchmal ist es einfach so, da muss man die Zähne zeigen, die Stacheln rauskehren und einfach sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, jetzt wird es einfach so gemacht, wie ich das will. So, und das war dann an dem Drehtag so. Und dann lief es auch.
Trotz der drei Anwälte.
Ja, die Anwälte habe ich dann mal in ein Restaurant führen lassen und habe sie schon abgelittert. Und mit der Logopädin habe ich mich sozusagen grundsätzlich geeinigt, dass wir erstmal diesen Film machen. Aber damit kommen wir zu einem Produktfehler. Ich habe es nicht richtig klar gemacht. Das heißt, wir haben einen Vorvertrag gemacht, aber noch bis heute keinen Endvertrag. Das heißt, sollte ich mit diesem Produkt jemals reich werden, habe ich sie im Kreuz hängen. So, das ist sozusagen einer der elementaren Gründungsfehler. Immer wenn es um Rechte geht, vor der Gründung klären. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Ich bin richtig auf die Nase geflogen. So, das ist auch eine Sache, die mich heute hemmt. Dabei, dass ich sage, wenn ich das richtig auf die Beine stellen will, ich muss immer jemand anders mitziehen. Wenn es richtig viel Geld bringt, ich habe ja nichts dagegen zu teilen. Ist ja auch sozusagen eine grundsätzlich gemeinsame Entwicklung. Nur wenn man ganz alleine derjenige ist, der alle Arbeit macht, der alles Risiko trägt und dann hängt sich nur jemand hinten dran und das ist auch ein Zeichen des Erfolges. Sobald man Erfolg hat, hat man immer gleich einen Rattenschwanz mit hinterher. Und da muss man sich positionieren und man muss wissen, wie man sich dazu stellt. So, ich habe ein bisschen Kopf in den Sand Politik gemacht, da stehe ich, also das ist so nicht ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, ich wollte ja auch nur ein Mikrounternehmen. Es ist keine Existenzgründung, es ist nur eine Unternehmensgründung. Ja, gut, also Produktentwicklung, Entschuldigung.
Notfalls kann man das doch noch ein drittes Mal drehen, jetzt haben Sie doch schon Übung.
Ja, kann ich ja jetzt vielleicht nochmal gleich vorneweg gehen, weil mein aktuelles Problem ist eigentlich, dass der Film wurde 2004 gemacht und alle haben schon mal Filme geguckt. Man macht einen Abspann und ich hatte ja jetzt persönlich, ne, ich war ganz stolz, da steht dann im Abspann Katja Birkenbach, fand ich super. Mein Film, ein Film von mir, Katja Birkenbach. Ich meine, ne, manchmal gibt man sich ja die Kante. Und dann war ich so dumm und habe geschrieben, Copyright 2004. Das ist ein K.O.-Kriterium, ne? Im Jahr 2006. Kein Mensch will einen Film von Jahr 2004 angucken. Das heißt, jetzt geht's noch, aber es veraltet einfach. Das heißt, tatsächlich steht in dem Sinn ein Neudreh an. Nur an dem Test an sich kann man wenig machen. Ne? Der ist so, wie er ist. Es wird einfach getestet. Und da muss man einfach gucken. Nichtsdestotrotz kann man sicher das Modell an sich kann man verfeinern. Gut, also grundsätzlich war es Produktentwicklung. Das ist so die eine Sache. Da macht man das Produkt in diesem Fall. Ich wollte das ja so gerne wissen. Sie hatten Tee, Raphael Kugel hat Rapskernöl, Holger Jonsson hat einen Büroservice und jetzt, ich habe jetzt einfach mal einen Test im medizinischen Bereich zur Diagnose bzw. zum Erkennen gemacht. Neben all dem muss man sich ja jetzt über das Modell an sich Gedanken machen.
Ja, ich würde erst mal fragen, bisher haben Sie immer von Kosten geredet. Ist das ein Geheimnis, wenn Sie uns sagen, wie viel haben Sie denn insgesamt investiert?
Nein, ist kein Geheimnis. Ich bin ja immer sozusagen grundsätzlich für Transparenz und ganz Offenheit. Also insgesamt mit allem drum und dran, außer die Arbeitszeit von mir, was man einfach nicht rechnen darf natürlich als Gründer, habe ich Pi mal Daumen 5.000 Euro investiert. Also das ist ja immer eine Sache, ob man das brutto oder netto betrachtet und dadurch, ne? So, mit 5.000 Euro sind Sie dabei. Ich persönlich habe die Erfahrung gewonnen, dass man nahezu fast jedes Unternehmen mit dieser Summe gründen kann. Ist, außer man ist im technischen Forschungsentwicklungsbereich und muss was in Serie produzieren und braucht Produktionsanlagen, dann ist was anderes. Aber ansonsten die Art, wie wir hier Modelle kennenlernen und wie man Modelle stricken kann, glaube ich, kann man mit 5.000 Euro nahezu alles stemmen, indem man Freunde, Bekannte und sonstige alle bittet, einem doch mal einen Gefallen zu tun. So, ohne geht's nicht. Also einen Film herzustellen, sage ich jetzt mal, in der Größenordnung. Ich habe mit Profileuten gearbeitet. Nur der Film an sich hätte normal 20.000 Euro Minimum gekostet. Weil es war alles Profi-Equipment. Ne? So mit Profileuten.
Und was haben Sie bisher verdient?
Es war nicht so ein Renner. Ich sage ganz kurz, woran es gelegen hat, dass es nicht der Super-Renner war. Das liegt daran, dass ich einen gedanklichen Fehler gemacht habe. Und tatsächlich muss ich dieses Produkt erst in den Markt bringen, um zu erkennen, was es überhaupt ist. Der gedankliche Fehler war, ist, dass ich das Modell mehr oder weniger ein bisschen so gebaut habe, wie wir das in Komponenten hier zusammenstellen. Aber wenn ich ein Handelsgut habe, dann ist es einfach entscheidend, ob es ein einmaliges Gebrauchsgut ist, was ich hatte mit dem Film. Eltern bestellen sich einmal diesen Film und dann nie wieder. Im Gegenteil, die geben den jetzt noch allen ihren Bekannten, die nicht diesen Film selber bestellen, sondern die kopieren den und ich habe keinen Kopierschutz drauf, ne, was sich dann nicht lohnt, weil das wären nochmal 5.000 Euro Schutzgebühren. So, ich wollte ja auch, dass das Thema bekannt ist. In diesem Fall hat mich weniger getrieben, so viel Geld zu verdienen. So, das heißt, ich habe jetzt ein Produkt gemacht, was leider nicht wiederbestellt wird. Und das ist der Unterschied zu Tee. Das ist auch der Unterschied zu Öl. Und das ist auch der Unterschied zu Eboero, wo es monatliche, immer wiederkehrende Leistungen gibt. So, und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, wenn ich das heute nochmal machen würde, dann würde ich, oder wenn ich dieses grundsätzlich als Konzept erweitern würde, würde ich gucken, dass ich Wiederkäufer finde, die einmal begeistert sind, jetzt sozusagen nicht nochmal überzeugt werden müssen von irgendwas ganz anderem.
Da überlegen wir gleich schon mal im Kopf, gibt es nicht Tests, wo man immer wieder so Streifen braucht oder irgendetwas? Also Recurrent Customers, dass man irgendetwas verkauft, was die aufbrauchen.
Genau.
Das denkt man nachher gleich zusammen mit. Ja.
So. Jetzt kurz zum Umsatz, 5.000 Investitionen, ich habe etwa 1.200 Kunden, was ich ja, wo ich ja auch stehe, keiner einzige hat gemeckert, was ja auch toll ist, ne? Nichts zurückgeschickt, kein gar nichts. 1.200 Kunden und habe Pi mal Daumen, habe ich circa 25.000 Euro eingenommen. Die Produktionsqualitäten, also bei den 5.000 Euro war schon dabei, dass ich 250 Komplettpakete gefertigt habe. Ich zeige mal ganz kurz, wie das sozusagen rausgeht. Ist alles online basiert. Das heißt, eine reine Online-Bestellmaske. Und da kann man mehr oder weniger die Texte lesen über das Thema, worum es alles geht. Und dann hat man eine Bestellmaske, kann diese DVD bestellen. Die geht dann so raus. Das ist so ein Ratioform-Umschlag, den man dann in Sachen also bestellen kann. Dann gibt es eine Rechnung, die liegt in. Ich habe zuerst versucht, dass man zuerst vorbezahlt alles, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei den 1200 Kunden 2 Zahlungsausfälle. Und das war ehrlich gesagt Ausland, woran man dann auch merkt. Ne? Also Ausland war dann Schweiz. Und da ist mir erst aufgefallen, dass ich nicht die normale Bankverbindung hinschreiben muss, sondern so einen IBAN-Code. So, deshalb haben die nicht bezahlt. Aber ich habe das dann auch nicht angemahnt, habe gedacht, ne, 2 von 1200, da macht man auch nichts. So, das ganze Produkt sieht dann so aus, dass es sozusagen eine sogenannte Begleitbroschüre gibt. Alles sehr preiswert hergestellt, aber dass es auch in so einen Umschlag passt. Da steht alles Sachliche nochmal drin, auch der wissenschaftliche Hintergrund und was mich dazu getrieben hat, was Sie jetzt erwarten können im Film und wie Sie sich am besten vorbereiten auf die Testsituation. Also wie man sozusagen damit umgeht, das ist wie eine Gebrauchsanweisung letztendlich. So, dann gibt es die CD an sich. In diesem perfekten Umschlag ist das sozusagen so, dass die dann auch gleich geschützt ist, kann man dann auch abreißen und abheften. Und die CD ist dann tatsächlich auch richtig gelabelt, ne? Also so schön dann doch mit Logo-Entwicklung, das hat schon einen hohen Wiedererkennungswert.
Wie sind Sie denn auf diese interessante Verpackung gekommen? Die habe ich noch nie gesehen. Wie findet man sowas?
Standard, Ratioform. Ja. Ratioform ist tatsächlich, die haben alle Verpackungen.
Muss man wissen, Ratioform. Nicht nur Ratio Drink, sondern Ratioform.
Ja, das tut mir jetzt leid. Also das sind Verpackungshersteller und der hat eigentlich alle Verpackungseinheiten, die man sich vorstellen kann und fertigt auch einzeln.
Für unsere Komponenten wichtig. Den gucken wir uns gleich mal im Internet dann an.
Ja. So, also dann hat man eine DVD, ist ein Film, ist einfach nur kopiert. Man hat auch nur so ein Muster, kann jetzt Kopien selber ziehen oder das in Auftrag geben, je nachdem, wie viel man haben will. So, und wenn die DVD eingelegt ist, dann habe ich noch so einen Begleitzettel entwickelt. Da werden jetzt jede Übung wird aufgelistet und jetzt kann man, wenn man jetzt sein Kind da vorturnen lässt oder wenn man selber macht, also ich habe viele Erwachsene gehabt, die das jetzt auch mal einfach mal ausprobiert haben und viele haben Reflexe. So, und dann kann
was
man einfach
macht man mit denen?
Am besten solche Übungen machen.
Ja,
das nee, solche damit. Übungen und dann ja. Geht's weg. Ganz erstaunlich und man hat also mein kleiner ja, Nebenexkurs.
Machen wir nachher den Test.
Nee, Sie haben auch keinen, ich hätte schon gesehen.
Sagen Sie mal, dieses da drauf zu drucken, ist das teuer?
Nein, das kostet etwa 20 Cent.
Und das haben Sie entworfen oder ein Grafiker?
Ja, ich habe das zusammen mit einem Grafiker gemacht. Das heißt, ich habe ihm die Scribbles gegeben, das ich so gerne hätte und er hat es mir dann professionalisiert.
Und mit dem haben Sie irgendwas, also man kann ja oft seine Bekannten einsetzen, weil die irgendwas schuldig sind oder man denen mal geholfen hat oder so.
Also in diesem Fall ist es so, dass ich alle Leute tatsächlich bezahlt habe, aber sehr gering. Aber ich fand das, ich habe gesagt, das ist jetzt ein ökonomisches Projekt, das ist kein soziales Projekt und wenn, dann muss es sich auch rechnen. Und unterm Strich ist es ja auch wieder rausgekommen, ich bin daran nicht reich geworden, aber es ist so, dass ich trotz allem in der Zeit, also wo ich echt sagen muss,
also das kommt noch, wenn wir nachher alle Ideen zusammentragen, dann schnackelt das nochmal, wie wir Bayern sagen.
Und außerdem habe ich in der Begleitbroschüre mich bei jedem bedankt. Ja.
Ich sage, Sie, sollen wir das nicht mal reinschieben und uns angucken? Oder geht das? Dass wir mal
so, also ich würde.
So, in der Pause vielleicht, ja? Ja.
So.
Nee, also mich würden ein paar Sachen. Jetzt kennen wir so die Geschichte. Sie haben gesagt, irgendjemand oder irgendwas hat Sie für Entrepreneurship angezündet. Was waren das?
Ehrlich gesagt, Sie persönlich. Sie persönlich. Ich habe mit sehr vielen Unternehmen zu tun gehabt, weil ich als Beraterin tätig war, eben freiberuflich und habe auch Existenzgründungen begleitet. Und das, Sie haben mir ein paar Fragen beantwortet.
Also nicht ich persönlich, sondern das Konzept, meinen Sie?
Ja, Ihr Konzept, was dahinter steht. Aber ehrlich gesagt haben Sie das ja auch entwickelt. Und Sie sind der Erste in Deutschland gewesen, der sozusagen mich davon überzeugt hat, dass man in dieser ganzen Gründungsberatung an einem anderen Punkt ansetzen muss. Und das, was Sie beigebracht haben, ist, dass man nicht gleich, wenn man eine Idee hat, also von wegen, ich mache einen Film über Reflextest irgendwie und dann dass ich dann darüber nachdenke, welches Marketing mache ich, wo ist mein Büro und wo ist irgendwie mein schickes Firmenauto, sondern Sie haben mir beigebracht, dass ich tatsächlich über das Modell an sich nachdenken muss, bevor ich überhaupt das erste Geld ausgebe.
Und von zu Hause, kein Büro, der eigene Laptop, das eigene Telefon und sowas.
Genau, und so war es dann ja auch.
Was sind Sie eigentlich für eine Gesellschaftsform?
Es ist ja ein Test gewesen, deshalb habe ich keine wirkliche Gründung betrieben. Dadurch, dass ich freiberuflich tätig war, habe ich zwei Standbeine gehabt. Ich habe einerseits den Freiberuflerstatus als Beraterin und andererseits hatte ich ein Gewerbe angemeldet als Agentur.
Und das Gewerbe.
Und darüber konnte ich das als sozusagen eine Unterfirma mit anmelden. So, das heißt, ich habe hier das Produkt, das muss ich darüber abrechnen vom Finanzamt in meiner Steuererklärung und Umsatzsteuererklärung und andererseits freiberuflich. Also das heißt, es ist eine Einzelfirma auf mich. Ne?
Mhm. So. Sagen Sie, warum geben Sie so Verpacken, Versand? Ich lese hier, das machen Sie selber, das Verpacken, Versenden?
Nein, es war so, dass ich, als ich es gegründet habe, habe ich das alles ausgelagert. Das war Teil des Konzeptes. Damals war das mit der Projektwerkstatt noch nicht so ganz vakant, dass da auch fremde Leistungen übernommen wurden. Und dadurch habe ich einen Anbieter in Köln gefunden, der mir neben dem, dass er alle Verpackung, Versand, Rechnungskontrolle und so übernommen hat, hat er auch die Produktion von Nachdruck, von diesen beigelegten Druckunterlagen und dem Bestellen der Kuverts und dieser DVDs. Der Kopierung sozusagen, das hat er mit übernommen als Dienstleistung, ja. Und hat dafür pro Stück abgerechnet. Also keine Pauschalen im Monat, sondern pro erledigtes Stück im Monat.
Und was war jetzt falsch? Warum haben Sie das aufgegeben?
Ich habe es deswegen aufgegeben, weil tatsächlich, sage ich jetzt mal, die Volumina zu gering waren. Und dann ein ganz banaler Grund, den darf man wahrscheinlich gar nicht öffentlich sagen, aber ich sage ihn trotzdem, weil es meinen Überzeugungen entspricht. Ich habe seit einem Jahr mit vielen Kindern und Jugendlichen, die ich kenne, aus meinem Elterndasein gesprochen. Die meisten, die ich kenne, jetzt als junge Teenager, wollen einen Gelderwerb haben oder einen Job. Die wollen gern was tun.
Ja.
Und dann habe ich meinen Kindern angeboten, dass sie das übernehmen können und dass sie den Satz kriegen, den ich sonst dem Typ bezahle. Und das haben die dann gemacht.
Haben Sie zwei Fliegen mit einem Schlag?
Also es ist dann ein Familienbetrieb, aber eigentlich habe ich es ausgelagert. Ich habe damit nichts zu tun, außer dass ich jetzt noch die Rechnungskontrolle übernehme. Das
und wir kriegen jetzt kein Taschengeld mehr, sondern müssen selber arbeiten, oder?
Ja, tatsächlich ist es so. Ja,
das würde ich auch so machen.
Es ist so.
Und verdienen die ordentlich dran. Ja, es kann doch besser werden.
Es kommt dann drauf an, weil Sie haben ja, das zum Thema jetzt. Sollen wir mal kurz den Exkurs Marketing machen?
Jetzt machen wir vielleicht, ja. Gucken wir uns das mal an und dann würde ich sagen, machen wir so ein Brainstorming. Was kann man denn daran noch verbessern? Und da scheint mir einiges noch ausbaufähig zu sein.
Ja, finde ich ja gut.
Will nicht vorgreifen, aber das finde ich, ja. Gucken wir uns das mal an, ja? Okay, kleine Pause zum Angucken.
Hast du das was jetzt?
Ja.
Das weiß ich nicht, ob wir das jetzt hinfinden.
Dann machen wir nachher in der Pause. Okay, dann machen wir jetzt das Brenner. Aber Sie bereiten das vielleicht schon vor.
Ich glaube, Barbara hat eine schon hinten.
Okay. Machen wir dann in der Pause nach dem Gespräch. Ja, gut. Was fällt Ihnen, machen wir mal systematisch vielleicht. Bleiben wir erstmal bei diesem einen Produkt und dann hinterher überlegen wir, gibt es nicht noch mehr Tests? Und solche, wo Sie vielleicht nicht so ein Theater haben, mit den Therapeuten und den Rechtsanwälten, sondern irgendetwas, was man vielleicht von Anfang an selber betreiben kann. Oder wir überlegen mal, wenn wir solche Experten brauchen und deren Zustimmung, wie man das vielleicht anders hinkriegt. Die Universität, haben wir gerade gelernt, Freie Universität ist die unternehmerischste Universität Deutschlands. Also da müssen Sie doch einen Hochschullehrer finden, der das sagt, das trage ich mit oder da helfe ich mal den hauseigenen Gründern. Aber sammeln wir mal, ja.
Auf der DVD sind dann da auch schon, also sind da schon die Übungen auf, wie man das dann irgendwie probieren kann?
Nee, ist nur zum Erkennen. Also ich sag mal ganz kurz, wie der Film tatsächlich aufgebaut ist. Kleiner Eintrags.
Kann man gleich einen zweiten Film machen mit diesen Übungen dann?
Ja, aber das wäre tatsächlich juristisch schwer, weil man, um Therapien zu betreiben, fachlich ausgebildet sein muss. Also wenn, dann müsste zumindest den Inhalt jemand machen, der Therapeut ist, ausgebildet. Ne? Der müsste dafür verantwortlich zeichnen. Jetzt in diesem Fall, weil alle Texte, jedes Wort, was da geschrieben wird, kommt aus meiner Feder, da kann mir keiner was vormachen. Also so, ne? Das ist tatsächlich meins. Das Konzept wäre juristisch anstreitbar, aber an eine Therapie würde ich mich nicht ranwagen, weil ich ja nur meinen Sohn kenne. Ich habe keine Vergleichsmaßstelle.
behandelt, dann wird er sehr dankbar sein, wenn Sie sagen, wir machen eine Kooperation. Ich vermarkte dich und deine Praxis damit, die Leute kommen ja aus Kanada angerannt, damit wirst du auch berühmt. Da wären sie eigentlich ganz weit vorne dran. Und das kann man niemandem verbieten, dass das dir öffentlich Kinder behandelt im Fernsehen und Film. Und sie können ruhig als Produzent, Regisseur und sonst was auftreten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich Journalist bin, darf ich auch im Krankenhaus Filme drehen und was weiß ich über Alzheimer und sonst was. Das kann mir nicht mal jemand verbieten. Und ich darf als Journalist, glaube ich, sogar verbindende Texte sprechen. Ich darf ja, muss ja nur vorsichtig sein mit Heilversprechen. Ich darf als Laie kein Heilversprechen abgeben. Das darf aber der Apotheker oder, der Arzt oder Heilpraktiker. Und diese Worte, damit kann man Menschen heilen. Das muss nur der Heilpraktiker in die Kamera sprechen. Und damit wäre die Sache doch in Ordnung.
Halten wir fest, das wäre eine elegante Art. Sie sind dann die Journalistin, die reportende Journalistin. Das ist ja oft eine Frage bei diesem Umfang an Bürokratie, den wir in Deutschland haben. Manchmal hilft ja einfach eine Definitionsfrage. Wenn Sie sich als Kirche darstellen, ist die Situation wieder ganz anders, als wenn Sie sich als Verein oder so. Also diese Figur der reportenden Journalistin ist möglicherweise eine. Also ist ein interessanter Hinweis.
Ja? Ich habe es nicht mitbekommen, aber wir haben Sie das Produkt eigentlich beworben. Ist es beworben? Haben Sie Ärzteverbände angeschrieben? Haben Sie, was weiß ich, irgendwelche Verbände, Institutionen angeschrieben, die so eine Wirkung, so eine Streuwirkung haben? Oder läuft es primär nur über diese Internetplattform, wo man durch Zufall draufkommt? Also können Sie das ganz kurz nochmal erläutern?
Grundsätzlich läuft es nur über die Internetplattform und ein erfolgreiches Ansprachetool habe ich gefunden, und zwar habe ich Krankenkassenzeitschriften gefunden. Krankenkassenzeitschriften haben nämlich immer redaktionelles Defizit, sage ich jetzt mal, und mögen auch nicht immer nur von Pharmafirmen berichten und auch nicht immer nur über die Politik, und dadurch waren die dankbar, die haben fast alle einen kurzen redaktionellen Beitrag gemacht. Also das war so ein Nischensegment in dieser PR.
Das ist aber ein interessantes Ding. Da kriegen Sie redaktionelle Berichterstattung für null.
Genau, für null. Wir haben das also umsonst gemacht und das waren kurze, also immer so, was weiß ich, 3 bis 10 Sätze plus Bestelladresse sozusagen. Und damit habe ich auch ehrlich gesagt dann verkauft. Das war's, ne? Und dann jetzt mit den Verbänden hatte ich mir auch genau so vorgestellt und dann war Folgendes. Als erstes war ich mit dieser Dame, mit der ich ja zuerst an den Start gegangen bin, waren wir auf dem Medizinerkongress. Also Ärzte müssen immer Weiterbildungsmaßnahmen machen, kriegen da so Punkte jährlich und die müssen sie auch haben, um ihre Zulassung zu erhalten. Und da haben wir das angeboten, sozusagen, also grundsätzlich als eine Art Lehrveranstaltung mit, sage ich jetzt mal, Produkten, die wir mit anbieten. So. Und da haben wir einen großen Raum gemietet und es kamen 3 Leute und die kannten wir alle. So, also alle ist gut, ne? 3 Leute. Der Raum war ungefähr für 150 Leute geeignet. Das war tatsächlich der Flop in diesem Jahr gewesen, in meiner persönlichen Erfahrung. War mal interessant zu sehen. Dann habe ich es kapiert, es ist ganz leicht. Es gibt eine Branchenfeindschaft zwischen studierten Medizinern und heiltherapeutischen Ausbildungsberufen. Und da gibt es auch ein hierarchisches Gefälle. Und die Ärzte nehmen keine Botschaften an von denen, die aus dem therapeutischen Segment kommen, mit dem Resultat, dass die aus dem therapeutischen Segment auch sozusagen Front machen gegen die Ärzte. So. Das heißt, beim Logopädenverband, die waren grundsätzlich offen, aber die wollten das auch nicht richtig ins Sortiment mit aufnehmen, weil ich eben nicht richtig ausgebildet war und meine Partnerin nicht richtig Gas gegeben hat. Die wollte auch ehrlich gesagt jetzt dann trotz allem, obwohl sie ja beteiligt wäre, am Gewinn 50%, hat sie nicht richtig mitgezogen.
Das ist ja auch so ein Kniff. Man holt ja immer eigentlich seine, also in der Politik sagt man ja auch, man muss sich die Parteifeinde oder die besten Freunde sozusagen in Anführungszeichen mit ins Kabinett holen, ne? Und vielleicht damit nur eine andere Stoßrichtung haben. Ein letzter Hinweis vielleicht, dieses Apothekerblatt,
dieses komische Ding, was jeder in der Apotheke bekommt, hat eine riesen Auflage. Vielleicht wäre da auch Zugriff.
Ja, cool, habe ich noch nicht dran gedacht.
Das ist ein Riesending, also das ist unglaublich.
Super, danke.
Habe ich Sie richtig verstanden? Man kann so ein bisschen fantasieren und Vorschläge geben,
was gibt es
wie man das optimieren könnte.
Ja.
Stichwort Web 2.0, ein zweiter Anlauf 2.0. Ich würde jetzt weg vom CD als Träger gehen und zu einer interaktiven multimedialen Präsentation. Interaktiv im Sinne, dass der Text online passiert und die Bezahlung in Form von einem in einem begrenzten Zeitraum man zahlt und darf einen Monat den Test machen. So würden so kommen Sie weg davon, dass einmal die CD gehabt und allen Bekannten gegeben, dann ist diese Quelle vorbei. Vielleicht in 2 Jahren möchte man nochmal den Test machen, dann abonniert man sich nochmal für einen Monat und so, man verlangt so eine Anmeldegebühr, verlangt man pro Monat oder pro eine Woche oder so. Und man könnte auch jedem User Miles vergeben oder irgendwelche solche Anregungen, um das weiter zu empfehlen.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Web 2.0 heißt eine Plattform einrichten, kann man inzwischen kostenlos und darauf die User berichten lassen über ihre Testerfahrungen. Sowas wie eine Beschwerdeplattform oder wie eine, wie heißt das, so Betroffenengruppen, dass Eltern sich da austauschen können und sie bieten das mit an als Test, sowas.
Ja, das geht in Richtung Community, das ist, ja, aber ich meinte nicht den CD verschicken, sondern einfach den Test online machen lassen.
Wie verdienen Sie dann?
Mit diesem zeitbegrenzte Nutzungs...
Achso, man bezahlt dafür, dass man 7 Minuten
man bezahlt
da
und man kann ja okay. Nicht downloaden, sondern Test machen, so interaktiv
machen. Test machen, statt dass man so ein Ding verschickt.
Damit
das Porto und die ganze...
Ja, okay.
Darf ich trotzdem einmal nachfragen, was Ihnen dazu einfallen würde, weil das Problem ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind der Vater von einem kleinen Kind, ne? Und Sie kennen den Test nicht und Sie kennen die Übungen nicht. Also Sie wissen ja jetzt auch nicht, was passiert, ne? So, jetzt sage ich Ihnen, jetzt kommt der Test, jetzt gucken Sie einmal, normales Kind, Sie sollen mit Ihrem Kind jetzt, oder Ihr Kind soll laufen, vorwärts, rückwärts. So, und dann kommt ein Schnitt, jetzt kommt das Kind, wie es aussehen würde, wenn es Reflexe hätte. Dann läuft es nämlich so, oder es rückwärts, so. So, also ungefähr. So, das gucken Sie sich doch als Elternteil zuerst an. Und dann, wenn Sie sich das alles gemerkt haben, jetzt stellen Sie sich vor, da kommen 6 oder 8 Übungen, unterschiedliche hintereinander, das hat man nicht als so normal im Kopf. Jetzt holen Sie Ihr Kind, was ja sowieso ein bisschen schwierig ist, nämlich, ne, hat nicht so eine lange Konzentrationsspanne und so, und sagen jetzt, mach mal, lauf mal vorwärts, rückwärts. Und nicht nur einmal, sondern 5-mal, damit ich sicher sein kann. Und dann sitze ich vorm Rechner und gucke mir das immer an. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich hatte mir so wegen dem Film vorgestellt, das war jetzt richtig produktimmanent. Das kann man so beim Fernseher, den kann man so hinstellen, wie man will. Ist auch im Wohnzimmer, ist so gemütlich, da sind die sowieso. Im Fernsehen gucken sie auch häufiger. Das Kind kann auch gerne mal gucken, ne, wie es geht. Das hatte ich mir so anders vorgestellt als online, weil es geht nicht darum, dass ich was downloade oder für 10 Minuten mal erkannt haben muss, sondern ich muss wirklich nur mal gucken, wie war denn das genau.
Der Test ist doch ein bisschen komplexer, als er vielleicht so in der Erklärung erscheint.
Vielleicht,
wenn man das Blatt sieht, ist ja. Doch eine ganze
Menge. Vielleicht geht das nicht gar nicht so online. Aber.
Weil ich ein bisschen eine mögliche Idee.
Vielleicht fällt Ihnen ja noch was ein. Ich habe das. Und zwar, weil das sind relativ junge Kinder und die holt man, denke ich, am besten übers Spiel. Also ich würde da
das in eine Spielsituation holen, was weiß ich, wenn das Kind auf allen Vieren kriechen muss, dann sage ich dem Kind, wir spielen jetzt Hund. Wir kriechen jetzt mal alle auf den Boden. Und ich halte nur die Eltern an und sage, sollte ihr Kind dabei immer mit dem linken Bein hinken oder was, dann stimmt was mit dem Kind nicht. Aber ich sage dem Kind überhaupt nicht, dass ein Test stattfindet. Wir spielen. Und schon sind die alle dabei. Und da können gleich noch 5 Nachbarskinder mit dazu, weil dann fällt es gar nicht auf und dann teste ich die gleich mit. Und da kann, das kann man ja über verschiedene Tage machen, wenn man sich als Eltern das jetzt nicht merken kann im Internet. Heute spielen wir Hund und morgen gehen wir rückwärts oder irgendetwas. Und solange das für die Kinder unauffällig ist, können sie alles mit denen machen.
Das ist eine coole Idee. Das würde auch ein Neudreh völlig rechtfertigen. Man macht was ganz anderes statt die schlichten Übungen, ein ganz anderes Konzept. Statt schlichte Übungen macht man Spiele.
Ja. Und ich habe kein Spiel mit Kartons. Und das kann man nicht kopieren und weitergeben. Also mein größtes Problem war, dass man eine CD einmal gekauft, das kopiert man und verteilt man kostenlos weiter. Das ist der größte Problem der Musikindustrie auch. Jetzt.
Ja, klar, das ging also, parallel. Wenn
raus, das ist, ich finde, das ist eine super Idee, ein Spiel daraus zu machen. Pädagogisch wertvolles Spiel, das auf diesen Übungen basiert und dann das als Spiel bestellt und man das mitspielt, das kann man nicht so kopieren und weiter. Das bleibt im Regal stehen und da geht es immer wieder weiter.
Also ich finde das sehr war der gut. Vorher war der rechtliche Rahmen der Reporterin, jetzt könnte der rechtliche Rahmen sein Spiel. Und im Spiel erkennt man möglicherweise etwas. Und Sie müssen ja nicht irgendwelche großen Versprechen geben, Sie können nur sagen, wenn im Spiel das und das auftritt, sollte man fachkundige Beratung aufsuchen. Oder ist das schon so mal ein Vortest? So, ja?
Nur noch mal zum Verständnis. Wenn ich diesen, also als Eltern, als Vater schaue ich mir das an, sehe also, wie ich diesen Test machen kann, merke, das ist es. Und dann hat man 12 Monate lang diese Betreuung, dann suche ich mir einen Therapeuten auf, den ich aber schwer finden kann. Dann habe ich ihn
mittlerweile
gefunden.
Mittlerweile nicht mehr, ich habe die Weblinks angegeben. Es gibt sozusagen mittlerweile auch, also das breitet sich schon aus in der Therapie.
Zahlen die eigentlich dafür, dass Sie da die Informationsplattform stellen?
Nein.
Sie haben ja den Verdacht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die überhaupt erst durch Sie von diesem Test erfahren haben und den jetzt verwenden, ohne Ihnen was für zu geben.
Ja.
Da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob man sozusagen der Knotenpunkt wird, ob man der Guru, hört sich jetzt schlimm an, aber sozusagen derjenige ist, der da eine zentrale Stelle einnimmt und bei den Eltern sichtbar ist und dann sozusagen auch so eine Verteilplattform darstellt. Aber meine eigentliche Frage ist gewesen, hört das dann auf? Also ist dann das Kind einmal therapiert und das war's?
Ja.
Nun wäre die Frage, kann man in den 12 Monaten, die folgen, weitere Dinge anbieten? Das heißt, das eine ist ja eigentlich nur ein Door-Opener. Also man macht damit die Tür auf mit dem Test. Und dann wäre Spielen eigentlich genau das Gleiche, hätte ich auch im Kopf gehabt. Kann man während dieser 12 Monate begleitende Spiele anbieten und sozusagen da etwas aus dem medizinischen Bereich herauskommen? Kann man möglicherweise den Eltern ein Seminar, einen Kurs anbieten, wo die Spiele lernen können? Das heißt, Sie wären diejenige, die diese Seminare organisiert, da kann man gutes Geld mit verdienen. Und da holen Sie sich jeweils einen Therapeuten, einen Arzt, was auch immer man da benötigt, dann als Dozent, wie auch immer dazu. Kann man diesen Prozess unterstützen bei den Eltern? Das ist Ihr Bedürfnis, was Sie haben. Sie möchten nicht nur einmal da im Monat hingehen und das war's, sondern Sie möchten am liebsten aktiv werden. Und wie kann man das Aktivwerden unterstützen? Wie kann man die Eltern da glücklich machen? Und kann man das eben mit irgendwelchen Spielvarianten tun? Und da sind Sie der führende Kopf, der sich diese Spielvarianten ausdenkt. Das macht keinen Arzt.
Ich kann nicht, dass Sie mir das unterstellen.
Nein, müssen
das
Sie
nicht stellen,
sondern aufstellen.
Nein, das ist eine super Idee, weil tatsächlich, ich habe das ja gemacht mit meinem Sohn. Und ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, erstmal Jungs sind ja sowieso schwierig, Anwesen ausgenommen. Und so, wenn die dann so 10 sind, können sich nicht so gut konzentrieren und dann sollen sie im dritten Monat, in der zweiten Woche, montags nach der Schule mit mir 5 Minuten turnen. Dieses Motivation dazu, das erfordert von den Eltern jeden Tag das Durchsetzen. Und das ist ein bisschen anders und da kann man super gut einklicken.
Das ist das Bedürfnis, das ist das Problem der Eltern.
Genau, und da kann man einsetzen.
Nicht nur einmal zu verkaufen, sondern 12 Monate. Also
Coole Idee. Habe ich überhaupt noch nicht dran nachgedacht.
Also Sie haben gesagt, von der Sonderschule zum Gymnasium, und das wäre jetzt der Sprung vom Gymnasium zum Nobelpreis zum erfolgreichen Unternehmer.
Parallelentwicklung innerhalb einer Familie, super.
Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Oder das erste ist eine Frage: Könnten Kindergärten als Multiplikatoren gelten?
Ja, in Berlin war ich tatsächlich schon im Gespräch mit hier im Senat Bildung. Und die wollten das tatsächlich sogar als Pflichtfilm einführen für alle Berliner Kindertagesstätten. Es ist dann daran gescheitert, dass die ehemaligen Kolleginnen aus der ehemaligen Praxis tatsächlich richtig faktisch böses Blut gemacht haben.
Okay.
Die haben davon also so Wind bekommen, und dann wollte der Senat nicht mehr darauf einsteigen, weil die dachten, vielleicht ist es ja doch nicht ganz in Ordnung.
Also das ist das eine, und das andere ist natürlich in die Kindergärten selber gehen. Das ist natürlich eine Sisyphusarbeit, aber die haben ja eine hohe Multiplikatorfunktion. Und insbesondere in Gegenden, wo es sehr viele gibt, wo es sehr viele Kinder gibt, da haben wir ja ein paar in Berlin, da könnte das vielleicht ein Vertriebsweg sein. Das Zweite, was ich nochmal aufgreifen will, ist das mit diesem Portal, wo man diesen Film für einen Zeitraum zur unbegrenzten Nutzung anbieten kann. Also es muss ja nicht so sein, dass es nur zeitbegrenzt ist, sondern die können einen Monat lang beispielsweise immer wieder diesen Film sich ansehen und immer wieder alle Sequenzen durchspielen. Das kann schon gehen, und es hat natürlich auch den Vorteil, dass sich Eltern austauschen können darüber. Eltern, die sozusagen damit Erfahrungen machen und diese gerne weitergeben und so glücklich wie sie schienen, als sie gemerkt haben, sie haben die Lösung für das Kind. Das Kind hat einen riesigen Sprung gemacht, kann jetzt ans Gymnasium gehen und nicht an die Hilfsschule. Das ist natürlich eine Erfahrung, die man gerne weitergibt. Und da steckt natürlich nochmal Potenzial drin, um das Ganze besser in den Markt zu bringen und viel bekannter zu machen. Was sie mit dem Vertrieb von CDs nie erreichen können, kann auf so einem Portal viel leichter möglich sein, das sozusagen eine breite Zielgruppe zu kriegen.
Ja, hier vielleicht.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Deutsche Liga für das Kind nennt sich das, Dr. Maywald. Wenn Sie den mit ins Boot kriegen, der ist sehr, sehr aktiv hier in Berlin, hat eine Internetplattform, also wenn Sie den gewinnen können, dass er die einleitenden Worte für die neu gedrehte CD übernimmt, dann haben Sie gewonnen.
Schöner Hinweis. Ja.
Vielen Dank.
Ja. Ich habe eine Idee, wo man die CD platzieren kann. Früher oder später müssen alle Eltern für ihre Kinder Kinderkleidung kaufen, und ich würde es an den Kassen von den Kinderbekleidungsgeschäften platzieren.
Darüber muss ich ja jetzt nochmal nachdenken.
Gezielter Vertriebsweg. Schön, ich glaube, jetzt haben wir die meisten Fragen erstmal beantwortet. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir in die zweite Phase. Was könnte man sich darüber hinaus für andere Tests vorstellen? Also da ist schon die Spieleidee gekommen. Es muss doch eine ganze Menge, stelle ich mir mal als Laie vor, ohne Kinder, Tests geben, die so eine Form haben, dass man durch eine relativ einfache Sache erkennt, da könnte ein Problem sein. Ich würde auch immer sagen, da muss man ein ausgebildeter Arzt daran letztlich zu entscheiden, ist da ein Problem oder nicht. Aber durch Tests sozusagen ein bisschen eine Vorstufe zu kriegen, da könnte ein Problem sein. Das müsste doch eigentlich ein weites Feld sein, und dann könnte man sagen, diese Website test.de oder reflextest.de, das würde dann ein Riesending. Und das würde ja auch die Medizin ein bisschen entlasten. Ich brauche nicht für alles gleich einen ausgebildeten Arzt, ich muss da hinlaufen. Es kann ja gleich eine Batterie von Tests sein, die ich mein Kind oder auch die Erwachsenen und auch die Professoren durchlaufen lasse.
Also ich kenne mich da ja jetzt nicht aus. Ich kann jetzt nur sagen, aus diesem therapeutischen Segment ist es so, dass selbst wenn man Leuten einzeln gegenüber sitzt, die fachlich mega ausgebildet sind, die lassen sich nie auf eine definitive Aussage ein. Die sagen nicht, das ist das, das. Sagen, es könnte vielleicht, und wir können mal probieren, und ne, so, sie halten sich immer total vage. Wahrscheinlich muss das so sein, weil wenn sie, das ist das mit dem Heilversprechen, glaube ich, ne? Das ist schwer, wenn man eins gegeben hat und dann wird sie enttäuschte Hoffnung produziert. Das heißt, alles, was mir persönlich begegnet ist, und es war tatsächlich nur mein Sohn, ich habe sonst Glück und mein, der Rest meiner Familie auch. Wir sind alle mal super gesund. Wir brauchen nicht so viele Tests machen. Das heißt, ich habe da nicht wirklich viel Erfahrung.
Muss ja auch nicht sein, aber das könnte doch eine Möglichkeit sein. Es gibt doch in den Zeitschriften ständig irgendwelche Tests, meistens so von der dümmeren Art. Sind Sie der ideale Liebhaber oder sowas? Aber es gibt ja auch vielleicht Tests, die so ein bisschen in, also sachkundiger sind oder sachhaltiger sind. Da müsste man doch eigentlich nur mal absuchen, was es da so gibt.
Mhm. Kennen Sie irgendwelche Tests, die man leicht machen kann?
Es gibt ja Kinderärzte zum Beispiel, machen ja auch Tests auf
Vorsorgeuntersuchungen, dass man da vielleicht schaut, was die Ärzte im Einzelnen machen und dass man da irgendwie dann eben entsprechend dann vielleicht das Konzept dann auch irgendwie noch mit aufbauen kann und dann sich irgendwie dranhängen kann und schaut vielleicht, wie die vermarktet werden oder wie die präsent sind.
Ja. Also was mir so einfällt, Berufsberatung. Irgendwann ist ja dann die Entscheidung, hoppla, was soll ich denn jetzt für eine Lehre machen? Und die meisten resignieren schon vorher und gucken, dass überhaupt irgendein Ausbildungsplatz finden. Man könnte auch mal so Tests anbieten, die ein bisschen besser sind als das, was sonst so angeboten wird, um so herauszufinden, was sind so Talente, was sind Neigungen, was sind Wünsche und nicht so ganz oberflächlich, wie das sonst so passiert. Also ein Stück weit Orientierung, frühzeitige Orientierung für Kinder, wo ist denn so meine, wo gehen denn meine Neigungen und Fähigkeiten hin? Und das nicht nur dem Lateinlehrer überlassen oder irgendjemandem, sondern das ein bisschen sachkundiger machen. Also vielleicht ein bisschen lösen von dem, was gibt es für medizinische Tests? Und da kommen immer die Obergurus und sagen, das ist aber unser Revier und sie will dann da in fremden Revieren, sind gar nicht ausgebildet. Es gibt ja sehr viele Sachen, die das überhaupt nicht in Frage stellen.
Das finde ich echt cool, weil damit habe ich tatsächlich richtig zu tun. Also es gibt hier jetzt gerade in Berlin gibt es hier einen sozialen Träger, der hat einen Kompetenzcheck gemacht. So, da gibt es in Hellersdorf eine soziale Stadt und die Kinder, die dort zur Schule gehen oder sehr viele Kinder, die dort zur Schule gehen, haben häufig Schwierigkeiten in ihrer schulischen Entwicklung und hinteren Berufswahl. Und die haben ein total gutes Kompetenzprofil gemacht. Und da habe ich jetzt gerade, also das bietet sich da wirklich an, weil das ist ein toller Ordner auf Papier und der steht jetzt im Schrank, seit anderthalb Jahren mehr oder weniger ungenutzt. Ne? Aber 2 Jahre Arbeit stecken da drin. Und das heißt, sowas online nutzbar zu machen, kann man tatsächlich wirklich überlegen. Also ein allgemeines Testportal, ja, Tests in aller Hinsicht.
Es gibt einen
Schwangerschaftstest. Fällt euch aber noch nicht so ein.
Es gibt ein Buch von einer Armenierin in den USA, die hat so berühmte Künstler, Ökonomen, Nobelpreisträger untersucht. Und so versucht herauszufinden, was hat da den Berufsweg beeinflusst. Und sie kam auf eine Sache, die ich woanders noch nie so gehört hat. Sie sagt, viele Leute erkennen ihre Talente gar nicht. Und warum? Weil es ihnen selbstverständlich zufliegt. Sie haben gelernt in der Schule oder in der Kirche, dass man im Schweiße seines Angesichts und nur durch harte Arbeit bringt man Leistung. Und manche Sachen fliegen ihnen einfach zu und sie merken es gar nicht. Und die Schlussfolgerung von der Denise Shekerian ist, finde frühzeitig heraus, wo deine Talente liegen und sie fallen dir vielleicht selber gar nicht auf. Weil du sagst, das ist doch ganz einfach und andere sagen, das ist überhaupt nicht einfach. Dir fällt das leicht, aber anderen überhaupt nicht. Und das ist ja schön, wenn man einen Beruf ergreift, wo einem die Sachen sehr leicht fallen und man trotzdem besser ist wie die anderen. Und dass das so eigentlich unter den Tisch fällt, sondern die Vorstellung ist so, das Kind ist irgendwie völlig eine leere Hülse. Und jetzt erst durch Pädagogik und Training und harte Arbeit und Disziplin wird es sozusagen ein brauchbarer Mensch. Das ist ja vielleicht eine Vorstellung, die so von vorgestern ist. Und wenn man das Glück hat, dass man Talente mitbringt und das Pech hat, dass man sie ein Leben lang nicht erkennt, das ist schon traurig. Und da könnte man vielleicht ein bisschen was machen. Also das ist ein Taschenbuch, empfehle ich dringend.
Habe ich schon gelesen.
Habe ich Ihnen das schon mal empfohlen?
Haben Sie mir schon mal empfohlen. Also. Habe ich auch gelesen, brav.
Und?
Die Sache ist, ich habe leider festgestellt, dass ich zu diesen tradierten
Menschen
gehöre, die immer noch denken, ich muss leiden, wenn ich arbeite. Und mich halb tot arbeiten und nur wenn ich so völlig erschossen bin, dann habe ich verdient, auch ein bisschen Geld auf dem Konto zu haben.
Ich habe noch einen Tippbücher, den Fred Gressel, haben Sie den auch gelesen, hat auch nichts geholfen.
Nee, den kenne ich jetzt
mal. The Lazy Way to Success.
Ja, ich glaube, das ist der passende Titel für meinen aktuellen Zustand.
Ich habe noch eins von Richard Branson. Business ist wie Rock'n'Roll. Also es gibt auch ganz andere Bücher. Deswegen sollte man so als Gegentherapie so ein bisschen solche Bücher lesen, wenn ich das so einfach empfehlen darf. Okay, ja. The Lazy Way to Success. Fred Gratzon. Gratzon ist ein Amerikaner. Der zwei. Denise Shekerian. Shekerian. S-H-E-R-I-P. Ich zeige es Ihnen nachher. Haben wir es auf der Website? Ja, auf der Website. Das ist ein schönes Buch, toll. Uncommon Genius. Uncommon Genius. Wundervolles Buch, tolle Geschichten drin. So, ja.
Also ich wollte nur noch mal den Faden von da drüben aufnehmen. Das wäre vielleicht wirklich, hoppla, ein ganz guter erster Schritt, um die Anziehungskraft der Seite zu erhöhen, dass man vielleicht diese Untersuchungen, diese ganzen U1, 2, 3, man wird nicht alles machen können, aber man wird es natürlich erklären können, was bei den Kinderärzten da passiert. Man könnte, dann wäre die Zielgruppe sozusagen Eltern, die sich informieren möchten, wie sich ihr Kind entwickelt, möglicherweise da Hilfestellungen bekommen möchte, wie auch immer. Und wäre das, was Sie nun vorschlagen, natürlich eine noch weitere Öffnung. Ich bin immer ein Fan von Spezialisieren auf Zielgruppen. Deswegen, aber ich würde schon sehen, dass das ein erster Schritt wäre, wenn man irgendwie sieht, diese Eltern, die haben ja nicht nur das Problem, oder es gibt ja noch andere Eltern, wo die Kinder auch in ähnlichen Entwicklungsverzögerungen irgendwo stecken, wo nicht unbedingt dieses eine Mittel immer nur interessant ist. Gibt es noch andere Themen? Das kann bis in die Jugend gehen, also bis zum, wie erkennt man, welche Talente das Kind hat? Wie erkennt man irgendwie, wo man es besonders fördern müsste, in welche Richtung, Sport, intellektuell, wie auch immer. Also eigentlich so die Eltern, die sich sehr intensiv mit der Entwicklung des Kindes auseinandersetzen.
Ich sage Ihnen dazu zwei Sachen. Zuerst ist so eine Art Portal, das macht eltern.de. Da wollte ich dann natürlich auch so gerne, dass Sie mich da redaktionell mal reinnehmen. Ist doch so eine gute Sache. Ich sage auch mal kurz vom Konzept vom Film. Ja, so war das nämlich so gedacht. Deshalb denke ich immer noch, ich kann auch wirklich gerade und aufrecht stehen. Ich wollte nämlich wirklich, dass die Botschaft verbreitet wird, weil ich habe Tränen geheult, als mein Sohn dann sozusagen deutliche Besserungsfortschritte hatte. Das war so, 5 Jahre meines Lebens habe ich gelitten und kam mir so klein vor und ganz plötzlich habe ich gedacht, boah, ich habe geheult, mehrfach, richtig dolle. So, und die Eltern, die mir in ähnlicher Situation begegnet sind, genauso, man ist so ergriffen. Das heißt, das ist etwas, deshalb wollte ich die Botschaft bringen. Deshalb ist das auch eine DVD, die super preiswert ist. Die kostet 15 Euro. Ich meine, ne? Wo gibt es denn eine DVD im Fachsegment, die man für 15 Euro plus ein bisschen Versandkosten kaufen kann? Das gibt es überhaupt nicht. Also ich habe richtig runtergedampft. So.
Haben Sie mal die Preisbereitschaft abgefragt? 15 Euro ist verdammt wenig. Für das Problem, was die Kunden haben, ist das, bin ich der Meinung, viel zu wenig. Natürlich wollen wir hier auch was Gutes tun. Aber Geld verdienen wollen wir auch. Genau. Vielleicht kann man da einen Tick.
Ich sage immer, was beim Neudreh würde ich das auch tatsächlich wirklich überlegen, weil Sie auch Zielgruppen gesagt haben. Also kurz zu dieser Eltern.de. Das heißt, diese Inhalte vertreten die alle, werden auch sehr frequentiert, wollte ich sagen. So. Also ist sehr gut besucht. Wenn man da selber was haben will, die nehmen null redaktionellen Beitrag von außen auf, da darf man für zahlen. Ist eine Anzeige und sieht aus wie redaktionell. Ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gedacht. Da ist mein Respekt vor diesem Portal sehr gesunken. Fand ich echt völlig unanständig, muss ich echt sagen. Also war ich richtig erschüttert, weil die Eltern, die es lesen, nehmen es anders wahr. Ne? So. Und es ist sehr teuer. 1500 Euro Minimum, einmalige Schaltung. Ne? Also es ist richtig teuer, das war ich nicht bereit, könnt ihr euch vorstellen, ne? Bei 1500 Euro Investition. Zweite Sache, Zielgruppen. Ich bin offen. Ne, ich mag gerne mich auf jemanden einstellen, den ich denn anspreche. Und ich habe mir überlegt, wen ich denn hier anspreche. Ich habe also festgestellt, die Ärzte kann ich nicht ansprechen. Die Therapeuten ist auch gefährlich, wenn ich sie anspreche, weil die sagen, die ist doch gar nicht ausgebildet. Das müssten wir doch wissen. Ja, so. Dann habe ich gedacht, ich spreche die Eltern an. Weil ich habe gesagt, ich bin Mutter, die sind Mütter und Väter, eine Augenhöhe. Und die darf ich ansprechen. Und da kann ich auch richtig sagen, ich habe ja keine, sage ich jetzt mal, fachliche Kompetenz, ich habe nur eine menschliche Kompetenz und eine Erfahrung gemacht. Und ich habe mich schlau gemacht und es gibt noch Fachleute in meinem Kreuz. Ja, so, das fand ich legitim. Als Ansprache, soll ich euch was sagen? Von diesen 1200 Leuten hat es ungefähr 20 Eltern gegeben. Die anderen sind alles therapeutische Berufe. Komplett therapeutische Berufe und Nachhilfelehrer. Ganz viele Nachhilfeinstitutionen. Hätte ich nie gedacht, habe ich gar nicht so richtig dran gedacht. Dann sowas wie Motopäden, wusste ich auch gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, so, also ganz, alles also medizinisch. Therapeutische Berufe, keine Ärzte, keine Eltern, unterm Strich, 20. Und, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Mediziner hat keiner bestellt. Kein einziger Doktor. Oder er hat sich versteckt. Aber, also so, ne, hat sozusagen den Doktortitel weggelassen, das weiß ich dann ja nicht. Aber kein einziger Arzt.
Ich würde gerne im Moment unterbrechen. Ich habe gerade erfahren, unser Gast eigentlich für den ersten Teil, da ist eine Panne passiert und er muss auch bald wieder weg. Jetzt würde ich sagen, wir machen einfach hier eine Unterbrechung. Wir gucken nachher den Film an und diskutieren später noch weiter. Aber jetzt nach einer kurzen Pause würde ich vorschlagen, gehen wir zum zweiten Thema.
Ja klar, ich bin auch hier böse, völlig ermattet. Wer sich das angucken will, der kann ja mal gucken.